zwischen Zäsur und Neuausrichtung. Wo steht Deutschland in Zeiten globaler Umbrüche? Jahrzehntelang konnte die Bundesrepublik auf eine internationale Ordnung vertrauen, die ihr dank regelbasierter Kooperation und strategischem Schutz durch die USA den Aufstieg zur Wirtschaftsmacht ermöglichte und das ohne sich für die Bewahrung dieser Ordnung sonderlich engagieren zu müssen. Der russische Angriff auf die gesamte Ukraine 2022 markierte das Ende dieser bequemen Lage. Als der damalige Bundeskanzler die Zeitenwende ausrief, sah es so aus, als wolle Berlin nun tatsächlich eine Führungsrolle in Europa einnehmen, auch militärisch. Mittlerweile herrscht Ernüchterung. Dabei ist nach wie vor dringlich, dass Deutschland sich außen- und sicherheitspolitisch so aufstellt, dass es auch in einer aus den Fugen geratenen internationalen Ordnung bestehen kann. Der CDU-Politiker und Oberst AD Roderich Kiesewetter hat sich gerade in einem Buch mit Deutschlands Rolle in der globalen Machtverschiebung befasst. Guten Tag, Herr Kiesewetter.
Ich grüße Sie, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Kiesewetter, Bundeskanzler Merz hatte hohe Erwartungen an eine neue Außen- und Sicherheitspolitik geweckt. Wie sehen Sie die Bilanz seiner Regierung nach dem ersten Jahr in dieser Hinsicht?
Der Bundeskanzler hat ja bereits in seiner ersten Woche im Amt als Bundeskanzler sehr deutlich gemacht, dass er auf Kontinuität in der Außen- und Sicherheitspolitik setzt. In der Kontinuität des Kanzleramts, nicht des Auswärtigen Amts damals unter Baerbock. Und damit hat sich an der Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland so gut wie nichts geändert. Was sich geändert hat, war die einseitige Orientierung in Richtung Biden unter Scholz, die jetzt in dieser Form mit Trump nicht mehr möglich ist. Dem ist gefolgt eine engere Vernetzung mit europäischen Staaten, aber auch da eher nur fallweise. Also grundsätzlich sehen wir in der Außen- und Sicherheitspolitik ein großes Maß an Kontinuität, auch was die vergleichsweise zurückhaltende Unterstützung der Ukraine mit schweren und weitreichenden Waffen angeht.
Kann Deutschland sich das leisten?
Die Frage ist, ob unsere Bevölkerung auf Dauer ruhig zu halten ist, denn der Krieg, den Russland führt, ist ja ein dreifaltiger, wenn man das so sagen darf. Es ist der militärische Krieg gegen die Ukraine, insbesondere im Norden und Osten. Es ist der zivile Krieg, zivil-hybride Krieg gegen die Ukraine, Krankenhäuser, Schulen, aber auch Kindergärten und Kirchen und Elektrizitäts- und Wasserwerke. Und es ist auch ein zivil-hybrider Krieg gegen uns, wenn ich an Zerstörung von Bahnknotenpunkten, Sabotageakte oder die Brände in DHL-Containern oder Malls in Warschau und Vilnius denke. Und die dritte Ebene ist der kognitive Krieg mit Informationsverfälschung. Gegen diesen Russland könne man eh nichts machen. Deutschland und Russland seien ideale Partner. Die Ukraine müsse sich anpassen. Also auch die Idee, dass die Ukraine Leistungen erbringen muss und man von Russland nichts fordert. Dies wird die Bevölkerung auf Dauer so nicht mittragen, weil unsere Bevölkerung deutlich weiter ist als die Berliner Blase und Handlungsfähigkeit erwartet. Vor allen Dingen den Schutz von Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung, der natürlich unter Druck steht.
Insbesondere zur Bedeutung der Ukraine möchte ich später kommen. Zunächst aber, in welcher strategischen Lage befindet die Bundesrepublik sich derzeit?
Es ist eine Europäische Union, die einen ungeheuren Reformdruck hat und zugleich sehr attraktiv ist für Länder wie Island oder die westlichen Staaten des Balkans, aber auch der Ukraine, letztlich auch der Türkei. Aber die EU sich nur schwer reformiert und damit nicht aufnahmefähig ist. Wir haben eine NATO, die von den USA wie ein Outsider behandelt wird in einem der 28 Punkte des Planes, die USA mit Russland besprechen wollten, haben die USA angeboten, zwischen NATO und Russland zu vermitteln. Die Amerikaner haben in ihrer neuen nationalen Sicherheitsstrategie Europa auf Platz 4 verwiesen. Zunächst das amerikanische Festland, dann der Indo-Pazifik, an dritter Stelle Regionen besonderen Interesses, ich sage jetzt mal Venezuela, Grönland, Iran. Und erst an vierter Stelle kommen die Europäer. Und wir sehen das auch, dass die Amerikaner sagen, konventionelle Verteidigung ist Sache der Europäer. Und der bevorstehende Abzug der Stryker Brigade, dieser sehr mobilen Eingreifbrigade der Amerikaner aus Deutschland, ist ein weiteres Zeichen, dass die Amerikaner ihre konventionelle Verteidigungswilligkeit für Europa reduzieren. Und in dieser Gemengelage haben wir innenpolitisch Riesenherausforderungen, eine gespaltene Gesellschaft, die hohe Mieten, hohe Sozialabgaben, sehr viel Bürokratie zu schultern hat und auf der anderen Seite eben keine spürbare Energiewende, und dazu Fragen der Rentensicherheit, der Pflegekosten und damit ein Aushöhlen auch bisher gewohnter Standards, die die AfD, die keine konstruktiven Vorschläge zu machen braucht, einfach nur abzuwarten braucht. Und da braucht es eben auch einer verbindenden Wirkung, dass eben Sicherheitspolitik auch sozialer Zusammenhalt und soziale Sicherheit ist, innere und äußere Sicherheit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Und in diesem magischen Viereck der Sicherheitspolitik diskutieren wir viel zu sehr über Migration statt über Bildung und Integration, über Sicherheit in jeder Hinsicht, wie eben angesprochen, und über wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit.
Sie ziehen also ein Mehrebenenmodell auf. Aber ich möchte noch mal auf diese Ebene der internationalen Sicherheit kommen. In Ihrem Buch schreiben Sie ja, China, Russland, Iran und Nordkorea hätten das gemeinsame Ziel, die regelbasierte Ordnung durch eine multipolare zu ersetzen. Warum haben Sie da eigentlich nicht die USA hinzugefügt? Unter Trump ist die ja nicht mehr das Arsenal der Demokratie.
Das Buch habe ich im August und in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres geschrieben und sehr klar in dem Buch formuliert, dass die USA sich aus Europa verabschieden werden und auch deutlich gemacht, dass Trump eine multipolare Ordnung bevorzugt. Die USA sehen in China den Hauptgegner und versuchen, die Russen zu überzeugen, quasi im Rahmen dieser multipolaren Ordnung eher Team Amerika zu werden. Allerdings vergisst Trump dabei, dass die regelbasierte Ordnung auf Koordinierung, auf Verlässlichkeit und Berechenbarkeit setzt. Und Trump ist genau das Gegenteil. Und das führt letztlich dazu, dass China, Iran und Nordkorea als Hauptunterstützer des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sehr koordiniert vorgehen. China beschafft Russland alle notwendigen Halbleiter, Platinen, Dual-Use-Güter, die sie für ihre Raketentechnologie braucht. Nordkorea liefert tausende Soldaten, die dort auch fallen. Und Munition alter Bauart, erhält dafür Raketentechnologie. Der Iran hat in der Anfangsphase der Vollinvasion hunderttausende Drohnen geliefert, durfte in Russland Raketen testen, hat sein ballistisches Programm dank russischer Hilfe verstärkt. Und Russland profitiert natürlich von dieser Unterstützung. Dazu kommt, dass wir auch als Deutsche nur sehr mühsam bereit waren, Dual-Use-Güter zu sanktionieren, dass wir nicht bereit sind, die Schattenflotte aufzuhalten, dass wir also auch den Erwartungen, die teilweise aus unserer Bevölkerung, aber auch von nördlichen und östlichen Nachbarstaaten an uns herangetragen werden, nicht gerecht werden. Wir schlummern so ein bisschen entgegen, sodass Russland, das deutlich besser unterstützt wird von China, Iran und Nordkorea als die Ukraine von uns, immer noch in der Vorhand ist. Und die nächsten 2 Jahre, das sind die entscheidenden Jahre, zur Eskalation neigen wird, im hybrid-zivilen Bereich und auch im militärischen Bereich.
Das fällt jetzt schon unter die Leitfrage, eine der großen Leitfragen Ihres Buchs, nämlich was können wir, die Fähigkeiten, die wir haben. Die neue Militärstrategie der Bundesregierung sieht den Aufwuchs der Bundeswehr auf 460.000 Soldatinnen und Soldaten vor. Reicht das denn nicht?
Aus heutiger Sicht reicht es nicht, wenn man auf die Zusammensetzung der 460.000 schaut. Die Bundeswehr hat gegenwärtig rund 185.000 Soldatinnen und Soldaten und knapp 60.000 Zivilbeschäftigte. Die Bundeswehr braucht weitere 200.000 Reservisten und muss den Militäranteil um weitere 80.000 verstärken. Das heißt, es geht um weitere 280.000. Nur mit Freiwilligkeit allein wird es sich ohne weiteres nicht lösen lassen. Denn wenn wir in einen Krieg schlittern, den Russland nicht vermeiden will und den wir verhindern wollen, dann müssen wir wehrhaft sein. Dann müssen wir sagen, wenn wir keinen Krieg wollen, dann müssen wir in jedem Falle wehrhafter werden. Dann brauchen wir eine Wehrpflicht, um ausreichend Reservistinnen und Reservisten zu haben, die nach intensiverer Ausbildung dann für die Streitkräfte zur Verfügung stehen, wenn wir viele Gefallene und Verwundete haben. Das scheut man sich anzusprechen. Und die Gefahr, dass wir Gefallene und Verwundete bekommen, ist viel größer, wenn die Bundeswehr nicht aufwächst, als wenn wir es wirklich jetzt angehen. Wenn wir allen Aufgaben gerecht werden wollen, dann werden wir mit 200.000 Reservistinnen und Reservisten nicht hinkommen. Wir werden diese Zahl verdoppeln müssen. Aber auch die Streitkräfte selbst werden deutlich aufwachsen müssen, sodass wir also deutlich über eine 500.000 Reservistinnen und Reservisten und aktive Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten benötigen. Und das bis 2030. Aber die Strategie sieht alles erst bis 2039 vor. Und das ist schon ein sehr verlangsamender Prozess.
Da geht es dann aber auch um die innere Haltung der Deutschen zur Abschreckung, erstmal ganz generell, und zur Wahrnehmung der Bedrohung, die auf uns zukommt. Aber jetzt verweigern ja schon viele den Wehrdienst, sozusagen prophylaktisch. Also wie erreicht man denn eine andere Einstellung zur Verteidigung?
Die Zahlen der Verweigerung sind deutlich unter 10.000. Ein Geburtsjahrgang hat über 600.000, und wenn wir nur über Männer sprechen, weil wir nicht willens waren, das Grundgesetz zu ändern, dann sprechen wir von rund 300.000 Männern eines Geburtsjahrgangs, und wenn davon 10.000 prophylaktisch verweigern, okay. Aber ich gehe fest davon aus, dass die, die prophylaktisch den Kriegsdienst verweigern, dann auch bereit sind, Zivildienst zu leisten. Und da muss man aus meiner Sicht ansetzen, dass wir attraktive Programme für den Bevölkerungsschutz, für die Katastrophenhilfe, für die Integrationsarbeit, für Blaulichtorganisationen haben. Ich denke, dass hier unsere Blaulichtorganisationen schon relativ weit sind. Dafür brauchen wir aber auch eine Professionalisierung eines solchen Pflichtdienstes. Und diese Organisationen benötigen dazu Zeit und natürlich auch Geld. Und das ist es, glaube ich, wert. Viel wichtiger ist mir, dass wir unserer Bevölkerung klar machen, nicht jeder muss Wehrdienst leisten, auch nicht von den wehrfähigen Männern. Das war auch in der Vergangenheit nicht so. Wichtig ist mir die zivile Komponente, dass wir bereit sind, unsere kritischen Infrastrukturen zu schützen, dass wir in der Lage sind, Reservekrankenhäuser aufrechtzuerhalten, die Ernährungssicherheit einer Bevölkerung. Deutschland wird dann Drehscheibe derjenigen Länder, die ihre Truppen an die Ostflanke der NATO senden, und wird Aufnahmeland für sehr, sehr viele Flüchtlinge werden, wenn es uns nicht gelingt, den Krieg aufzuhalten, aber auch für viele Verwundete. Und darauf müssen wir uns dann fokussieren, neben der notwendigen Wehrhaftigkeit.
Das berührt dann aber auch die andere große Leitfrage Ihres Buches, nämlich: Was wollen wir? Gibt es aus Ihrer Sicht ein gemeinsames Verständnis in unserer Gesellschaft dafür, was genau hier zu verteidigen wäre?
Das ist ein sehr guter Punkt, Frau Mattei, weil das wirklich etwas ist, das wir der Bevölkerung nicht vorschreiben dürfen. Sind wir mit unserer Bevölkerung uns bewusst, dass, wenn eine Demokratie angegriffen wird, sie sich verteidigen darf? Ich glaube ja. Sind wir uns aber auch bewusst, dass, wenn eine Demokratie angegriffen wird, sie gewinnen können muss? Dass sie also für einen Angreifer ein Ziel ist, das sich wehrt, das aber auch bereit ist, keine Niederlage zu erleiden, also Abgabe von Gebieten, hohe Verluste, Zerstörung von Infrastruktur. Also wenn Demokratien angegriffen werden, dann müssen sie bereit sein, sich zu wehren. Im kognitiven Umfeld mag es schwieriger sein, aber es ist nicht blutig. Im zivil-hybriden Umfeld mag es sehr viel Zerstörung beinhalten, mit sehr schwieriger Zuordnung, wer war es denn eigentlich? Und im militärischen Bereich bedeutet das Opfer. Und ist eine Gesellschaft dazu bereit? Und da, glaube ich, könnte der Grundkonsens sein, dass wir in Frieden, in Freiheit und Selbstbestimmung leben. Dass aber Frieden nicht Waffenstillstand bedeutet, sondern Freiheit und Selbstbestimmung. Und wenn wir darüber einig sind, dass eben Freiheit mehr ist als ein Waffenstillstand, dann brauchen wir schon das Bewusstsein, mal zu schauen, was denn zum Beispiel unsere Soldatinnen und Soldaten schwören. Die Soldaten schwören, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, nicht den Frieden. Das heißt, die Freiheit ist die Voraussetzung für den Frieden. Ein Frieden ohne Freiheit mag ein Waffenstillstand sein, eine Friedhofsruhe, sie wird immer getestet werden. Und da, glaube ich, fehlt es in Deutschland an der Bereitschaft in der politischen Bildung, sich auseinanderzusetzen mit den Kräften, die eine Alternative fordern. Und diese Alternative gab es in der deutschen Geschichte mit der Unterbrechung des Ersten Weltkriegs von 1870 bis 1940. Deutsche Ingenieurskunst, deutsche Technologie und russische Ressourcen, um uns unabhängig zu machen vom Einfluss Großbritanniens und Frankreichs, die Amerikaner damals im Sinne von Carl Schmitt als raumfremde Macht sehr weit weg. Und die heutige These, insbesondere der AfD, zu sagen, wir brauchen diese EU nicht, wir brauchen diese NATO nicht und den Euro schon gar nicht, als Alternative anzusprechen, deutsche Technik und russische Ressourcen, verkennt historisch völlig, dass die Länder, die sich mühsam vom deutschen und sowjetischen Joch 45 befreit haben, dass diese Länder nicht in neue Abhängigkeiten gehen wollen. Wenn ein General Kujat in der Öffentlichkeit sagt, der wichtigste Nachbar Deutschlands ist Russland und die Länder dazwischen mussten sich immer orientieren, wäre das eine Fehleinschätzung, die wir ja ganz praktisch betrieben haben. Nord Stream war ein deutsch-russisches Sonderabkommen zu Lasten der Länder dazwischen. Wir müssen also, wenn wir über europäische Unabhängigkeit sprechen, sehr klar, die Selbstbestimmtheit und die Eigenbestimmtheit der Länder, die wir im Zweiten Weltkrieg mit Terror und Vernichtung überzogen haben, Frankreich und dann die Länder zwischen uns und Russland, einschließlich der Ukraine, mit berücksichtigen. Und da rührt eine, glaube ich, ganz wesentliche Lehre heraus, die wir langsam erst umsetzen. Wir sagen immer, nie wieder Krieg, nie wieder Nationalsozialismus. Die Länder, die wir verheert haben, sagen, nie wieder wehrlos. Wenn wir also wirklich Frieden in Freiheit wollen, dann dürfen wir nie wieder wehrlos sein. Und ich glaube, das würde auch unsere Akzeptanz, gerade auch bei unseren östlichen Nachbarn, wesentlich erhöhen.
Nie wieder wehrlos, das ist etwas, was die Ukrainer zum Beispiel sagen. Sie bezeichnen die Ukraine in Ihrem Buch als militärische Schlüsselzone. Was kann denn die Bundeswehr sich von den Ukrainern für ihre Strukturreformen abgucken?
Eine militärische Schlüsselzone ist eine Region, die relevant für die sicherheitspolitische Ausrichtung der Zukunft ist. Aufgrund technologischer Entwicklungen, aber auch wegen der Frage der Haltung, der Einstellung und des Zusammentreffens wie in einer Retorte von unterschiedlichen, ich sag mal, Energien und Kräften. Die Ukraine ist inzwischen für unsere eigene Sicherheit mindestens so relevant wie wir für die Ukraine. Deswegen haben die Bundesrepublik und die Ukraine vor wenigen Wochen bei dem Regierungsabkommen etwas gemacht, was vielleicht vor einem Jahr noch undenkbar war, dass wir von der Ukraine lernen. In der Drohnentechnologie, in der Flugabwehr, aber auch in der Art und Weise, wie man schnell Erkenntnisse von der Front in praktische Rüstungsarbeit umsetzt. Das ist uns natürlich fremd als ein sehr pazifistisch ausgerichtetes Land. Aber wir sehen, dass eine Ukraine, die nicht weniger Frieden will als wir, natürlich von diesen Fragen profitiert. Und deshalb kommt es darauf an zu sehen, wie aktuell dort Krieg geführt wird. Unter Einsatz künstlicher Intelligenz, unter Verdrängung klassischer Kriegsformen wie Panzerkampf, Artilleriekampf, wird weitestgehend von Drohnen ersetzt. Zugleich sollten wir wissen, dass wir in der Ukraine in dieser militärischen Schlüsselzone eine große Täuschoperation der Russen erleben, die scheinbare Schwäche simulieren, indem dort jeden Tag rund 1000 Soldaten ausfallen. Die Russen entledigen sich dort ethnischer Minderheiten, Strafgefangener. Und dann, und das müssen wir eben auch bedenken, werden wir in der Ukraine in der Phase nach dem Krieg, sei es in Form eines Waffenstillstandes oder auch eines Sieges der Ukraine erleben, dass Hunderttausende von der Front zurückkehren nach Russland und in die Ukraine. Und wenn traumatisierte Menschen aus dem Krieg zurückkommen, dann sollten wir uns an die 20er Jahre erinnern und auch an den Umgang mit Deutschland damals durch den einseitigen Diktatfrieden von Versailles, wie es damals nannte, im Felde unbesiegt, was natürlich nicht stimmt, weil die Deutschen keine Ressourcen mehr hatten. Aber dass eben Hunderttausende von der Front zurückkamen, sich keine Klamotten leisten konnten und noch bis in die 20er Jahre mit ihren alten Uniformen in Freikorps den Staat destabilisiert haben und Hitler den Weg bereiteten. Und wir müssen ganz arg aufpassen, deswegen auch militärische Schlüsselzone, dass in der Ukraine ein Aufbauplan beherrscht, vorbereitet wird, dass die ukrainischen Soldaten reintegriert werden, dass die zurückkehrenden Auslandsheimkehrer begreifen, was ihre Landsleute dort ausgehalten haben. Und umgekehrt mit dem Blick nach Russland, dass Putin natürlich nicht, wenn dort 800.000 Marodeure zurückkommen oder auch schwerst traumatisierte Soldaten, dass er natürlich nicht ohne weiteres von der Kriegswirtschaft auf Friedenswirtschaft umstellen kann, sondern er wird diesen Soldaten Reisevisa geben. Er wird sie in paramilitärischen Gruppen organisieren. Und diese werden nicht auf russischem Boden arbeiten. Deswegen müssen wir auf den Tag 1 nach einem wie auch immer gearteten Friedensschluss achten, was geschieht mit diesen Fähigkeiten. Und darum sollten wir sehr genau beobachten, was dort passiert, aber auch unsere Erfahrungen aus den 20er Jahren und den 40er Jahren dort einbringen.
Interessant, was Sie über Russland sagen. Aus der Ukraine weiß ich, dass die Zivilgesellschaft sich schon sehr stark mit dieser Frage beschäftigt. Insofern ist die Vorbereitung, die mentale Vorbereitung der ukrainischen Gesellschaft wahrscheinlich relativ weit in dieser Hinsicht.
Das sehe ich auch so. Ich war jetzt seit der Vollinvasion vor 3 Wochen das letzte Mal da, zum 11. Mal seither. Ich werde in dem Jahr noch einmal reisen, vielleicht noch 2-mal. Es ist ganz wichtig, dort Vertrauen aufzubauen und auch mal zu spüren, was die Erwartungen der Menschen dort sind. Das ist nicht mehr Geld, es ist mehr Verständnis für deren Situation und natürlich auch mehr Mittel. Aber wie eine Gesellschaft im Krieg damit fertig wird. Ich sprach mit einer Abgeordneten, deren Mann als Arzt, als Chirurg an der Front arbeitet, der seit 4 Jahren nur einmal zu Hause war, abends um 11 und am anderen Morgen um 6 wieder los musste, weil er als Arzt kaum Ersatz hat. Und so wie es Ärzte gibt, gibt es aber auch Krankenschwestern, gibt es, ich sag mal, Techniker für und Technikerinnen für Drohnen, die nicht wegkommen, weil sie mit ihrer Expertise kaum ersetzt werden können. Und darum geht es eben auch, dass wir verstehen, was das mit einer Gesellschaft macht. Und trotzdem bringt die Ukraine die Kraft auf, Korruption zu bekämpfen, weil sie nicht in fremde Einflussbereiche wollen, sondern eine Hoffnung haben, innerhalb der Europäischen Union das zu erleben, was bisher Polen und den Tschechien und anderen ehemaligen Ostblockstaaten nunmehr seit 20, 30 Jahren ermöglicht wird. Das ist ihr Streben nach Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung.
Herr Kiesewetter, zum Schluss dann aber doch nochmal der Blick auf die deutsche Gesellschaft. Was muss geschehen, damit Deutschland diesen sicherheitspolitischen Wendepunkt, von dem Sie in Ihrem Buch ja schreiben, den auch rechtzeitig meistert?
Wir haben die Wahl. Als ich im parlamentarischen Kontrollgremium war, sagten mir außerhalb der Sitzung, sonst dürfte ich es nicht berichten, sagten mir befreundete Dienste, euch fehlt ein 11. September in dem Sinne, dass ihr den Sense of Urgency, den Druck zum Handeln spürt. Wir bewahren euch davor, aber wir können euch nicht davor bewahren, dass ihr in Fehlerkontinuität seid. Das heißt, wir brauchen eine andere Fehlerkultur. Wir können nicht alles wegregeln und schönreden. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Russland seit einigen Jahren uns mit Drohnen überflügt und ausspürt. Im letzten Jahr waren es knapp 2000 Drohnen, die aus Nordsee- und Ostseeschiffen Russlands zugeordnet über deutsches Hoheitsgebiet flogen, also quasi Luftraumverletzungen begangen haben, die über unsere kritische Infrastruktur fliegen. Wir lassen es gewähren, wir thematisieren es nicht, wir halten die Schlattenflotte nicht auf, wir schränken den Bewegungsraum der russischen Diplomaten nicht ein, wir schließen das russische Haus nicht, wir bilden nicht an Taurus aus, geschweige denn, dass wir es liefern, wir beteiligen uns nicht an Überlegungen, die ukrainische Luftverteidigung zu entlasten, indem wir von außerukrainischem Boden aus unbemannte russische Luftfahrzeuge abschießen. Das heißt, wir signalisieren Moskau, wir tun weniger, als wir könnten. Das muss vorbei sein. Wir müssen die Lage viel ernster nehmen, dieses Austesten, diese schleichende Einschränkung unserer Souveränität. Zweitens, die angesprochene Wehrpflicht, um einen guten Zivildienst zu haben. Das dritte ist sicherlich eine Skalierung der Rüstungsindustrie, auch aus Deutschland heraus, nicht nur mit Aufträgen aus dem Nachbarland. Aber das Wichtigste ist mir, dass wir eine Änderung im Mindset haben, dass wir eine strategische Kultur entwickeln, die eben deutlich macht, unsere Nachbarländer haben längst begriffen, dass Frieden und Freiheit in Selbstbestimmung nicht selbstverständlich sind, sondern dass sie der Wehrhaftigkeit bedürfen. Und wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, die sicherlich in der Spaltung unserer Gesellschaft nicht von Grund auf kommt, sondern hier erwarte ich vom Bundespräsidenten, vom Bundeskanzler, den Kirchenspitzen, den Gewerkschaften und auch den einen oder anderen Nichtregierungsorganisationen ein gemeinsames Verständnis darüber, dass unsere Bevölkerung weiter ist als das politische Berlin, wir aber dieser Bevölkerung auch mehr Spielraum einräumen müssen, sich zu engagieren für die Sicherheit des Landes. Und dazu gehört eben auch, dass wir die Dienste, also nicht nur die Nachrichtendienste, sondern unsere Blaulichtorganisation, den Freiwilligen- und den Gesellschaftsdienst ausweiten und attraktiver machen und auch unsere Bevölkerung sensibilisieren. In Schweden hat jeder Haushalt eine Broschüre bekommen, was muss ich tun, wenn der Krieg kommt. Wir werden das in Deutschland völlig anders formulieren, aber es reicht nicht, der Bevölkerung zu sagen, macht 2 Klicks auf der Homepage vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, dann findet ihr schon, was ihr braucht. Sondern wir müssen auf die Schulen, die Berufsschulen zugehen, wir müssen das an den Universitäten diskutieren, um dann diesen Sense of Urgency zu entwickeln. Denn das ist die dritte Leitfrage meines Buches. Wie verhindern wir den Krieg? Durch Aufmerksamkeit, durch Engagement und eine neue Anstrengungskultur.
Vielen Dank, Herr Kiesewetter.
Danke, Frau Mattei.
Deutschlands Sicherheitspolitik in Zeiten globaler Umbrüche war Thema im Gespräch mit dem CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Er hat dazu gerade ein Buch vorgelegt, Titel Was wollen wir? Was können wir? Deutschlands Rolle in der globalen Machtverschiebung. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB 24.